DW Menschen und Märkte.
Angst vor US-Autozöllen steigt. Wie plant VW den Weg in die Elektromobilität? Carsharing in den USA immer beliebter. Und nach dem Rückzug von Amazon in New York, die Macht der Gewerkschaften ist dort immer noch gewaltig. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Kalkül, Erpressung oder Wahnsinn? Nun drohen europäischen Autos in den USA hohe Importzölle, weil sie angeblich die Sicherheit gefährden. Ein entsprechendes Gutachten liegt seit dem Wochenende auf dem Tisch von US-Präsident Donald Trump. In Deutschland wächst die Angst. Ist doch hierzulande die Autobranche eine der Schlüsselindustrien? Dorothee Holz.
Der Handelsstreit sorgt an der Börse für ein Wechselbad der Gefühle. Letzte Woche hat US-Präsident Trump die Hoffnung auf eine Einigung geschürt. Das hat Autoaktien kräftige Kursgewinne beschert, denn deutsche Autohersteller bauen in den USA auch Autos für den chinesischen Markt. Der Jubel könnte aber bald vorbei sein, denn die Gefahr von US-Zöllen auf europäische Autos ist gestiegen, sagt Felix Herrmann vom Vermögensverwalter BlackRock.
Das ist definitiv ein Risiko, das wir nach wie vor sehen, und wir halten die Einführung von Autozöllen hier auch für alles andere als ausgeschlossen.
Das US-Handelsministerium hat Donald Trump gestern einen Prüfbericht übergeben, der äußerst brisant sein könnte. Europäische bzw. deutsche Autos könnten zu einem nationalen Sicherheitsproblem erklärt werden. Durchaus denkbar, glaubt Robert Halver, Chefaktienstratege bei der Baader Bank.
Herr Trump hat große Befugnisse. Wenn er sagt, aufgrund des Berichtes des Handelsministeriums, es ist eine Gefahr der nationalen Sicherheit gegeben über den Import ausländischer Autos, und Trump sagt, ja, es ist so, dann werden Zölle verhängt. Das ist natürlich schizophren, aber er kann es machen, wenn er es möchte.
VW, Daimler und BMW bedrohen Amerika. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel richtig in Rage gebracht.
Diese Autos werden gebaut in den Vereinigten Staaten von Amerika. South Carolina ist einer der größten. Dort ist das größte BMW-Werk, nicht in Bayern, in South Carolina,
sagte Angela Merkel am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
Und wenn jetzt diese Autos, die ja dadurch, dass sie in South Carolina gebaut werden, doch nicht weniger bedrohlich werden als dadurch, dass sie in Bayern gebaut werden, plötzlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika sind, dann erschreckt uns das.
Das Münchner IFO-Institut hat schon den Teufel an die Wand gemalt. Sollten Importzölle in Höhe von 25% kommen, dann könnten sich die Autoexporte in die USA langfristig fast halbieren. Es drohe ein Schaden von 18 Milliarden Euro. Das hält die Autoindustrie allerdings für übertrieben. Daimler zum Beispiel rechnet weiter mit guten Geschäften in den USA. Anleger sind auf jeden Fall beunruhigt. Autoaktien sind abgetaucht. 90 Tage hat Trump jetzt Zeit, um eine Entscheidung zu treffen.
Soweit Dorothee Holz aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Vom Umweltsünder und Dieselbetrüger zum weltweit führenden Anbieter für Elektromobilität. Das ist das ehrgeizige Ziel des Volkswagen-Konzerns. Dafür investiert das Unternehmen viele Milliarden Euro in die Entwicklung neuer Fahrzeuge, in den Umbau von Werken und in die Beschaffung der notwendigen Rohstoffe. Und das Ganze soll auch noch möglichst klimaneutral geschehen. Wie dieser gewaltige Umbauprozess gelingen soll, darüber hat mein Kollege Henrik Böhme gesprochen mit Christian Sänger, dem Leiter der Baureihe E-Mobility bei Volkswagen.
Herr Sänger, das ist ein riesiges Ziel, was Sie angehen wollen. Sie wollen Elektromobilität als Marktführer gestalten. Das ist heute irgendwie unvorstellbar, wenn Sie sich auf der Straße umschauen, wenn man die Zulassungszahlen anschaut. Ich sehe das nicht. Wie sehr visionär muss man sein, um dann dran zu glauben?
Wir glauben an die Kraft überzeugender Produkte. In den neuen 20ern werden wir Elektroautos anbieten, die bereits in der Basis so viel Reichweite haben, dass für jeden Pendler genügend elektrische Reichweite gegeben ist. Und wir machen Reichweiten, die auch Langstrecken ermöglichen. Heute finden Sie ganz wenig Ladeinfrastruktur entlang der Autobahnen. In 2020 alle 100 Kilometer können Sie mit 150 kW einen Volkswagen ID laden. Und diese Dinge gab es vorher nicht. Und wir setzen noch eins drauf. Elektromobilität kommt annähernd zum Dieselpreis. Und auch das ist neu. Und somit glauben wir, ist das Elektroauto jetzt reif für den Massenmarkt? Vielleicht auch nochmal, wir wollen weiterhin auch gute Verbrennungsfahrzeuge verkaufen. Wir sind jetzt dabei, das Elektrofahrzeug von 2% Markt über die 10% Marktanteil holen. Und ich glaube fest daran, von 10 Kunden ist mindestens einer dabei, für den das Elektroauto die bessere Wahl ist.
In vielen Städten finden Sie handverlesen Ladesäulen. Es ist unglaublich schwer, damit klarzukommen, weil unterschiedliche Bezahlsysteme, unterschiedliche Anbieter und so sind. Ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge Hürden, die Sie da beseitigen müssen. Wie könnten Sie das auch als Konzern meistern?
Tatsächlich geht es darum, dass man die erste Erfahrung gemacht haben muss, dass elektrische Mobilität im Alltag funktioniert. Heute reden wir vielfach von Pionieren, die Geschichten haben, hier konnte ich nicht laden etc. Aber die Technologie holt auf. Unsere Fahrzeuge werden vorbereitet, das nennt sich Plug and Charge. Das Auto wird durch Anstecken automatisch identifiziert und der Bezahlvorgang wird ausgelöst, Strom fließt. Wir machen es den Leuten immer einfacher. Deshalb sind diese Autos auch immer voll digitalisiert, immer online, dass sie am Ende feststellen, es ist so komfortabel, elektrisch zu fahren. Ich fahre nicht mehr zur Tankstelle, ich kann zu Hause oder am Arbeitsplatz laden. Und es ist sauber und bequem.
Aber die Batterie, das Herz dieses neuen Autos, ist ja noch ein bisschen problematisch, auch was zum Beispiel Rohstofflieferketten und so weiter betrifft. Wie kriege ich das gute Gewissen hin, dass ich am Ende doch sage, okay, mit dieser Batterie fahre ich auch wirklich CO2-neutral?
Die Batterie hat in der ersten Stellung gewisse Energieaufwände, aber während des Fahrens fahren sie dann ohne Auspuff. Das Auto hat keine Emissionen, gerade in den Ballungsstädten ist das ein großer Vorteil. Und jetzt kommen wir als Industrie. Wir kümmern uns darum, dass die Batterie in den Emissionen optimiert wird. Wir werden sie mit Grünstrom produzieren, auch unsere Fahrzeugwerke voll auf Grünstrom betreiben. Und damit reduzieren wir schon mal deutlich. Aber lassen Sie uns doch mal die Jahrzehnte Verbrennungsantrieb auf den Elektroantrieb übertragen. Ich prognostiziere, wir werden die Batterie sauber bekommen.
Das heißt aber auch, in die Lieferketten müssen Sie reingehen. Sie müssen mit Ihren Lieferanten sprechen. Wenn da einer sagt, nee, mache ich nicht mit, ist er dann raus? Und Sie brauchen es aber eigentlich trotzdem, weil es keine Alternative gibt?
Wenn wir nachhaltig Automobil herstellen wollen, dann müssen es auch unsere Partner machen. Und so, wer mit Volkswagen arbeiten will, muss auch unsere Standards erfüllen. Und das sind harte Kriterien. Nur mit Volkswagen will man arbeiten, weil bei uns gibt es großes Geschäft.
Würden Sie resümierend sagen, dass alles das, was mit dem Dieselskandal zusammenhängt, dass das wie ein Katalysator für die jetzige Entwicklung wirkt, die wir sehen?
Das klare Commitment von Volkswagen zur Elektromobilität, das hat verschiedene Quellen. Zum einen haben wir eine neue Aufbruchstimmung, ja, New Volkswagen definiert in 2016. Der Dr. Diess hat immer schon eine hohe Passion mitgebracht, ja, hat begeistert für Elektrofahrzeug, hat Überzeugung gelebt und hat uns viele Freiräume gegeben. Aber natürlich auch über die Politik getrieben, diese CO2-Linie, die führt dazu, dass wer elektrisch erfolgreich ist, ist gesamthaft erfolgreich. Ohne Erfolg in der Elektromobilität gibt es auch keinen Erfolg im Verbrenner. Und somit ist es eigentlich etwas, was zusammenspielt, ja, und auch in der Aufarbeitung des Dieselskandals wird klar, anders denken, neu denken, das ist Chance und kein Risiko.
Sagt Christian Sänger, Leiter der Baureihe E-Mobility bei Volkswagen. Zu den neuen Konzepten von Mobilität gehört das Thema Carsharing. Dieses Teilen von Fahrzeugen wird auch in den USA immer beliebter. Vor allem junge Leute, und nicht nur sie, wollen oder können sich kein eigenes Auto mehr leisten. Sie mieten sich deshalb einen Wagen nur bei Bedarf. Thorsten Teichmann.
Betty hat zwei Stellplätze in Adams Morgan, dem hippen Ausgehviertel in Washington D.C. Auf einem steht ihr 25 Jahre alter Mercedes-Benz, für den anderen hat die 70-Jährige jetzt einen neuen. Getaround, eine Art Airbnb für Autos, bekommt Bettys Parkplatz mitten in der Stadt. Denn auch in den Vereinigten Staaten, im Land der SUV-Monster, Leasingverträge und Highway-Schneisen, ist Teilen längst angekommen. Schon vor 19 Jahren gründete Robin Chase in Boston das Carsharing-Unternehmen Zipcar. Das war ein Eckpfeiler für die Wirtschaft des Teilens. Verkehr lässt sich nicht allein mit neuen Autos und neuen Highways verbessern, sondern auch mit anderem Nutzungsverhalten. Amerikaner geben im Schnitt 17% ihres Einkommens fürs Auto aus. Aber das kommt natürlich auch aufs Gehalt an, sagt Chase im Interview mit der Umweltplattform Greenbiz.
For the lowest quintile, it's 40% of their income on the car.
Geringverdiener müssen bis zu 40% ihres Gehalts hinlegen, um mobil zu sein. Das macht irgendwann keinen Sinn mehr.
Getting around without a car can be really tough. Whether I'm going to the store or taking a weekend trip, sometimes having a car would just make life easier.
Für alle, die kein Auto besitzen wollen, gibt es deshalb zumindest in US-Großstädten drei Modelle. Zum einen klassische Sharing-Unternehmen wie Zipcar. Die stellen Fahrzeuge zur Verfügung, Kunden holen das Auto auf einem Parkplatz ab und bringen es zur gleichen Stelle zurück. Das zweite Modell stammt von Autoherstellern und Mietwagenunternehmen, die ganze Fahrzeugflotten in Städten wie Washington oder New York abstellen. Wie in Deutschland werden diese Autos über eine App geöffnet, gefahren und anschließend innerhalb des Stadtgebiets wieder abgestellt.
The transportation sector is completely in flux. It's like
beim Thema Verkehr ist gerade alles in Bewegung. Diese einmalige Chance müssen wir nutzen, damit unsere Städte nachhaltig, lebenswert und gerechter werden. Die dritte Möglichkeit basiert auf dem Netzwerkgedanken und richtet sich vor allem an Millennials. Wer ein Auto hat, stellt es über eine App anderen zur Verfügung. Mobilität bleibt damit eines der wichtigsten Themen für die US-Wirtschaft. Nur dass Betty aus Adams Morgan mit 70 Jahren ihren Stellplatz mitten in der Stadt nicht mehr allein besitzt, sondern mit einem Carsharing-Anbieter teilt.
So viel von Thorsten Teichmann. In New York, genauer gesagt in Long Island City, einem Industrieviertel im Stadtteil Queens am Fuße des East River, wollte Amazon ebenso wie in Arlington, nahe der Hauptstadt Washington, ein neues Hauptquartier errichten. Insgesamt sollten an beiden Standorten 50.000 neue Jobs entstehen. Nach heftigen Protesten von Lokalpolitikern und Anwohnern strich der Online-Händler nun allerdings seine Pläne für New York. Lag es etwa daran, dass die Macht der Gewerkschaften in der US-Metropole immer noch gewaltig ist?
We are a union town.
Wir sind eine Gewerkschaftsstadt. Jimmy Van Bramer, stellvertretender Chef des Stadtrats von New York, legt Wert darauf.
Many of us come from union families.
Viele von uns kommen aus Gewerkschaftsfamilien. Ob es die Arbeiterrechte waren, die den Hightech-Giganten Amazon am Ende vom New Yorker Standort Long Island City ferngehalten haben, das kann niemand sagen. Doch in einem Punkt ist sich der Demokrat ganz sicher.
When Amazon said, we are anti-union and we are going to remain anti-union.
Als Amazon gesagt hat, wir sind weiter dagegen, dass unsere Mitarbeiter sich gewerkschaftlich organisieren, hat ihnen das hier das Genick gebrochen. Da sind viele Protestler erst aufgestanden. Nicht nur in Queens ist der Arbeiterkönig, ganz New York City ist eine Hochburg der Gewerkschaften in den USA, sagt Samuel Estreicher von der New York University. Die Gewerkschaften sind stark in den großen Städten des Nordostens und Mittleren Westens, sagt der Gewerkschaftsexperte. Das wiederum ist relativ in einem Land, in dem der politische Einfluss wie auch die Mitglieder der Unions seit Jahren stetig schwinden.
The national average for union representation is 8%.
Ganze 8% der Arbeiter in den USA lassen sich landesweit von Gewerkschaften vertreten, sagt Estreicher. In New York sind es mehr als doppelt so viel. Etwa ein Viertel aller Arbeiter ist hier organisiert. Ausgerechnet in der Stadt, die für ihre kapitalistischen Wall-Street-Praktiken bekannt ist, der Stadt, in der viele Arbeiter selbst mit drei Jobs knapp über die Runden kommen, der Stadt, in der Zeit Geld ist wie kaum woanders. Das hat historische Gründe, weiß Estreicher. New York war schon immer ein Haupttor für Einwanderer aus Europa. Und die brachten die Tradition der Gewerkschaften mit. Auch wenn die verarbeitende Industrie rapide abgenommen hat, setzt sich diese Tradition in Manhattan fort. Neben Angestellten im öffentlichen Dienst sind es vor allem die Vertreter der Jobs, die New York groß gemacht haben. Die Hotelindustrie, das Transportwesen und ganz oben natürlich
Construction are where the unions are strongest.
Die Baubranche, wo die Gewerkschaften am stärksten sind. Kranführer gehören zu den bestbezahlten Arbeitern in der Wolkenkratzerstadt. Manche gehen am Jahresende mit einer $500.000 nach Hause, Überstundenprämien eingeschlossen. Bauarbeiter in New York verdienen im Schnitt 70% mehr als ihre Kollegen anderswo in den USA. Dabei vertreten die Unions diejenigen, die die hohen Häuser bauen, genauso wie die, die die Menschen hinaufbringen.
22, please.
Fahrstuhlführer etwa. Wie Henry Tucker.
I'm Henry Tucker and I'm an elevator operator.
Fahrstuhlführer in einem Lastenaufzug in Manhattan.
It's a good thing to have a union behind you.
Es ist gut, wenn du eine Gewerkschaft hinter dir hast, sagt er. 31 Jahre fährt er diesen Lift schon. 31 Jahre ist er in der Union der Servicearbeiter. Gegründet 1934. Damals streikten die Liftführer am Big Apple für bessere Arbeitsbedingungen, denn sie wussten, ohne sie läuft nichts.
We've been on a strike once.
Wir haben auch schon gestreikt, lacht Tucker. Nicht selten legen ganze Branchen Teile der Stadt lahm, ob Bau oder Show. So drohten die Orchestermusiker der Metropolitan Opera vor ein paar Jahren, ihre Instrumente niederzulegen. Das Haus wollte wegen einer Finanzkrise an ihre Jahresgehälter. Im Schnitt liegen die bei $200.000. Die Musiker triumphierten nach einem mehrwöchigen Tarifstreit dank der Gewerkschaften.
Antje Passenheim war das aus New York. Und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.